herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Professor Jürgen Bauer zum Thema Sarkopenie. Welche Konsequenzen hat diese Diagnose für die Behandlung geriatrischer Patientinnen und Patienten? Viel Spaß beim Zuhören.
Ich sage herzlich willkommen im Klinisch Relevant Podcast. Vielen herzlichen Dank, dass Sie heute da sind, Professor Bauer. Und vielen Dank auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Einschalten. Professor Bauer, Sie sind das erste Mal bei uns im Podcast. Und deswegen ist es Tradition bei uns, dass Sie, ich Sie bitten würde, sich einmal vorzustellen. Wer sind Sie und was machen Sie?
Ja, also ich bin Arzt natürlich in dem Fall und ich bin Internist, habe dann die Ausbildung zum Gastroenterologen gemacht und hatte dann aus persönlichen Gründen, habe ich erkannt, dass ich etwas ändern muss und bin dann von der Gastroenterologie in die Geriatrie gewechselt und bin praktisch Geriater und habe dann einen akademischen Weg noch genommen, so gewissermaßen als Spätstarter, war dann in Nürnberg, bin von Nürnberg nach Oldenburg und von Oldenburg habe ich jetzt die erste Professur für Geriatrie an der Universität Heidelberg belegt und leite hier das geriatrische Zentrum am Universitätsklinikum Heidelberg. Das so ganz knapp mal zumindest.
Einmal ganz kurz runtergedampft. Sie sind einer der Mitrausgeber von einem, ja, ich würde behaupten, neuen Standardwerk im Bereich der Geriatrie. Das Buch ist gerade im Kohlhammer Verlag erschienen und wir wollten uns gerne heute ein kleines Thema aus diesem Buch, das sehr umfangreich ist und sehr genau ist, herauspicken, und zwar das Thema der Sarkopenie. Und wir haben uns überlegt, dass Sie vielleicht zum Einstieg in das Thema, damit auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da so ein bisschen reinfinden, vielleicht mal so einen typischen Fall aus Ihrer Praxis schildern, der mit diesem Thema zusammenhängt?
Ja, sehr gerne. Also ich kann den Fall eines 88-jährigen ehemaligen Geschäftsführers eines mittelständischen Unternehmens Ihnen beschreiben, der sich an mich gewandt hat, weil er in einem Haus in Steillage wohnt. Das gibt es hier am Neckar häufiger. Und der gesagt hat, ich komme einfach kaum noch in mein Haus. Also ich habe immer mehr Probleme, Treppen zu steigen. Und wie soll das weitergehen? Ich möchte doch in meinem Haus bleiben. Und dann habe ich ihn getroffen, ist er ambulant zu mir gekommen. Dann hat er mir erzählt, dass er eben eine androgene Therapie nach einem Prostatakarzinom erhalten hat. Also das könnte ein Faktor sein, dass er dann auch seinen Bewegungsumfang in den letzten Jahren immer weiter eingeschränkt hat. Und dass er leider auch zunehmend merkt, dass ihm das Essen nicht mehr so schmeckt wie früher. Er hat einfach jetzt keine wirklich schwere Appetitstörung, aber er genießt das nicht mehr, hat diesen Genusseffekt nicht mehr, schmeckt es möglicherweise auch nicht mehr so toll. Und man sieht es dann, er kam dann zu uns in die ambulante Sprechstunde und eine ganz einfache Beobachtung, die man hat, ist schon mal, dass er sich relativ langsam bewegt. Und dann, wenn er aus dem Stuhl aussteigen möchte, dann drückt er sich zum einen hoch und bewegt seinen Körperschwerpunkt ganz stark nach vorne. Und dann kann man schon einfach aus einer klinischen Beobachtung, Anamnese, zunehmende Schwierigkeiten beim Treppensteigen, vielleicht eine Vorgeschichte dazu, verringerte Nahrungsaufnahme, plus die Beobachtung, dass er relativ langsam geht, aber auch, dass er wirklich Probleme hat, aufzustehen, dann steht eigentlich einfach aus der Beobachtung heraus schon die Diagnose, der hat mit hoher Wahrscheinlichkeit, gerade auch in Anbetracht seines relativ hohen Lebensalters, eine Sarkopenie.
Ja, das ist eine klassische Anamnese. Ich finde es immer beeindruckend, wie man dann am Krankenbett im Krankenhaus vor manchen Patienten steht, die ja vor wenigen Wochen noch selbstversorgend waren zu Hause und dann plötzlich nicht mehr aufstehen können, nicht mehr laufen können. Das ist dramatisch zu sehen und man steht ja auch so ein bisschen hilflos davor häufig, habe ich das Gefühl. Können wir noch mal so ein bisschen in die Definition von dem Begriff Sarkopenie reingehen und vielleicht auch die Sarkopenie noch mal etwas abgrenzen? Es gibt ja noch ein paar andere geriatrische Syndrome oder Begriffe, die wir da benutzen, also das zum Beispiel den Begriff der Kachexie oder der Frailty. Vielleicht können Sie uns da noch mal so ein bisschen mit reinnehmen in die Definition und die Abgrenzungen.
Ja, Sarkopenie ist ja mittlerweile in Deutschland auch eine anerkannte Erkrankung mit dem ICD-Code. Die Sarkopenie ist traditionell, bezieht der Begriff sich auf den altersassoziierten Abbau von Muskelmasse und Muskelkraft. Also das ist streng genommen der Ausgangspunkt, war das altersassoziiert. Und man muss aber sagen, dass die Mechanismen sind vielfältig. Das ist zum einen sind es die individuellen Alterungsvorgänge, da spielen hormonelle Veränderungen eine Rolle, so Low-Grade Inflammation, also niedrigschwellige Entzündung, persönliche genetische Prädisposition. Und dann setzt sich drauf, zum einen der Lebensstil, bin ich ein aktiver Mensch, habe ich trainiert, habe ich Genussmittel gebraucht, habe ich geraucht, und Ernährung natürlich auch. Habe ich mich mediterran ernährt? Habe ich beliebig gegessen? Habe ich Übergewicht? Habe ich Adipositas? Und schließlich, je älter man wird, kommt die Komorbidität dazu und die Medikation. Das heißt, das Zusammenspiel ist komplex. Das sind viele parallele Risikofaktoren. Ohne dass, wenn man einen solchen Sarkopenen-Patienten dann vor sich hat, man sofort sagen kann, was war jetzt im Laufe seines Lebens oder aktuell der auslösende Mechanismus. Also es ist Reduktion von Muskelmasse und Muskelkraft resultiert in eingeschränkter Funktionalität, Treppensteigen, Aufstehbewegung, Ganggeschwindigkeit, Gangsicherheit. Das ist die Sarkopenie. Der Begriff wird aber heute gerne auch von Nephrologen verwendet mit jüngeren Populationen oder von Transplantpatienten, also Leberzirrhose, Vortransplant. Also der Begriff ist aus der Sarkopenie jetzt zunehmend breiter geworden. Also chronisch Kranke mit einer Reduktion der Muskelmasse und der Muskelkraft. Die Kachexie bezieht sich eben nicht ausschließlich auf die Muskelmasse, sondern die hat ganz stark auch diesen Fettanteil mit vor Augen. Also Kachexie ist weiter gefasst als die Sarkopenie. Die hat auch einen Schwund der Muskelmasse mit im Begriff, aber da bezieht sich der Schwund an Substanz eben auch auf alle Körpergewebe, eben vor allem auch das Fettgewebe. Und ganz entscheidend ist im Gegensatz zur Sarkopenie, wo es halt auch Menschen gibt, die nur lebensstilbedingt Sarkopen werden im höheren Lebensalter, ist bei Kachexie immer eine Grunderkrankung zu benennen. Kachexie bei Tumorerkrankungen ganz klassisch, aber eben auch bei fortgeschrittener Herzinsuffizienz oder bei fortgeschrittener COPD. Oder bei chronisch entzündlichen Erkrankungen. Sie haben also immer eine Diagnose, die sich verbindet mit diesem Umbau der Körperzusammensetzung, sowohl Muskulatur als auch Fettgewebe. Und Frailty ist wieder fast immer ein Alterssyndrom, was die Kachexie ja überhaupt nicht ist. Das sind oft junge Menschen, die da auch betroffen sein können. Und Frailty wurde mal bei HIV auch verwendet. Selbst bei Kindern wurde der Begriff mal eingesetzt. Aber zu 98% ist das ein Alterssyndrom. Und das Problem der Frailty ist, dass es einfach ganz weit gefasst ist. Also das ist eigentlich so eine funktionelle Insuffizienz, wenn man so sagen darf, ein Reserveverlust, eine zunehmende Vulnerabilität durch ein Maximum an verschiedenen Einflussfaktoren, die sich addieren. Und wenn man es ganz exakt fassen will, ist es eigentlich ein Zusammenwirken aus physischen Faktoren, die dann relativ nah sind an der Sarkopenie, aber auch psychologischen und sozialen Elementen. Also eigentlich so ein umfassendes Äquivalent eines akzelerierten Alterns, eines beschleunigten Alterns und gerade in dem Kontext, was ist alles negativ am Altern? Und negativ ist halt die Gebrechlichkeit und die kann verschiedenste Mechanismen haben. Also wenn man sagen will, Unterschied Sarkopenie-Frailty, Sarkopenie ist sowas wie eine Organinsuffizienz des Muskels, um Ihnen da so eine Art Schlagwort zu geben. Und bei Frailty ist es praktisch all over. Gesamtorganismus, multiplste Dysregulationen, Fehlfunktionen in verschiedensten Organbereichen, immer ein bisschen was oft, nicht unter Umständen ganz dramatisch, aber das addiert sich zu einem Gesamtversagen, Gesamtverlust an Reserven, an Widerstandskraft auch gegenüber Stressoren und dann auch in der Folge dessen, was man sich als Alterung im negativen Sinne vorstellt. Ich hoffe, ich habe nicht zu lang gesprochen jetzt.
Überhaupt nicht. Ich finde es total wichtig, diese Begriffe zu trennen, weil ich habe das Gefühl auch im klinischen Alltag, dass das manchmal so ein bisschen durcheinander gerät und verschwimmt. Ja. Klar, kann das auch sinnvoll sein, aber Mir war das wichtig, das einmal klar auseinander zu bekommen.
Also ich kann Sie da nur unterstützen, weil nämlich, wenn man die Ansätze hat, vor allem was man mit der Diagnose macht, ist es eben schon extrem wichtig, die drei Zustände zu unterscheiden, weil eben die Ansätze und die Erfolgswahrscheinlichkeit, dass sich etwas bewege, ist grundverschieden mit den gleichen Ansätzen zwischen den drei Syndromen.
Genau, da wollte ich jetzt nochmal hinterher, und zwar wollte ich Sie gerne fragen, warum aus Ihrer Sicht es so wichtig ist, dieses Konzept der Sarkopenie zu kennen. Das vielleicht festzustellen ist ja das eine, aber was resultiert daraus?
Also der Wunschtraum des Geriaters wäre die Prävention der Sarkopenie. Also, und Sie haben ja ein wunderbares Beispiel eben auch beschrieben, dass Sie sagen, gut, ich habe einen Patienten, der ist, 88, 89, 90 Jahre alt, vielleicht auch ein bisschen jünger, der kommt ins Krankenhaus mit einer Pneumonie. Und die ist relativ schwer, muss vielleicht auch die Antibiose umgestellt werden, so dass er nicht mit der Erstantibiose zurechtkommt, bleibt 10 Tage, hat eine hohe Immobilisation, hat ein CRP gehabt von 180, 220 und hat eine Appetitstörung gehabt, vielleicht auch im Kontext der Antibiotikatherapie. Zuvor hat er in seinem Häuschen gelebt, hat sich selbst versorgt, ist alleinstehend, weil der Ehepartner schon verstorben ist. Die Folge nach 10 Tagen ist, dass er nicht mehr zurückkam, weil er eben sich nicht mehr selbst versorgen kann, weil er immobil ist, weil er einen Kraftverlust hat, vielleicht auch noch ein Overhang hat mit kognitiven Einbußen, die sich parallel entwickelt haben. Und dafür ist es halt wichtig zu wissen, wenn man eben einen 20-Jährigen mit einem 80-Jährigen vergleicht, hat der 40% weniger Muskelmasse. Also zwischen, gut zu merken, 20, 80, die Hälfte, minus 40% Muskelmasse. Das heißt, die alten Menschen kommen von einem sehr viel niedrigeren Niveau an Muskelmasse und Kraft, und akut verlieren die in 3 Tagen mit einer Pneumonie, so wie ich es beschrieben habe, 1 Kilogramm Muskelmasse in 3 Tagen. Also die sind an sich katabol, und die Katabolie wird durch die Pneumonie nochmal richtig angeheizt und durch die Immobilisation, und dann kommen die unter die kritische Schwelle. Und das ist der Mechanismus für Pflegeheimaufnahme. Kurzzeitpflege, vielleicht Langzeitpflege. Und deswegen ist es so wichtig, Sarkopenie zu kennen, weil eben das ein Wahnsinnstrigger ist für Pflegeheimaufnahme, für Stürze, für Immobilisation, für Verlust an Lebensqualität. Und das ist, glaube ich, eben ein sehr guter Begriff, um diese Problematik überhaupt in die Breite zu kriegen, zu Kollegen, aber auch zu Patienten und zu Angehörigen.
Sie haben gerade gesagt schon, dass die Sarkopenie auch so ein multifaktorielles Geschehen ist, wenn man die Ursachen betrachtet. Können wir da auch nochmal etwas tiefer reingehen in die Ursachenforschung? Also wenn wir jetzt uns die klassischen geriatrischen Sarkopenen-Patienten vorstellen, was ist so der aktuelle Stand der Forschung diesbezüglich?
Also wo es immer noch gewisse Unschärfen gibt, ist was man so selber mitbringt. Also warum der eine einen schnelleren Abbau hat als der andere. Das ist wohl ein Mischspiel, das altersassoziiert auch neurologische Anteile hat, also wie Muskulatur angesteuert wird. Das ist sicherlich ein Mechanismus. Da gibt es einen Umbau im Muskel, dass man eben besonders leider die schnellen Muskelfasern verliert, was wieder schlecht ist bei der Sturzprävention. Also da gibt es noch viel Forschungsbedarf. Aber was ganz, ganz klar ist, Bewegungsumfang determiniert Sarkopenieentwicklung. Das ist generell so. Also Lifestyle ist ein Riesenfaktor. Und das wird halt dann exazerbiert durch bestimmte Lebensumstände. Das kann aber auch mal eine Influenza sein, die man zu Hause auskuriert. Also einfach, wenn es dramatisch runtergeht, das sieht man an der Schrittzahl. Das ist jetzt nicht die Therapie, sondern das ist der Kontext Entstehung und Prävention. Das heißt, wenn Sie die Schrittzahl absenken um 2.000, 3.000 Schritte, also wenn Sie vorher 6.000 gegangen sind und dann gehen Sie runter auf 2.500 oder 3.000, weil es Ihnen einfach nicht gut geht, und das ist ja ein Bewegungsumfang, den viele Menschen gar nicht erreichen, dann verlieren Sie innerhalb von 14 Tagen messbare Muskelmasse. Und Sie sind nicht notwendigerweise krank dabei, sondern Sie sind halt vielleicht im Verlust eines Angehörigen, leichte depressive Stimmung, schlechtes Wetter. Wenn Sie mit den Schrittzahlen runtergehen, forcieren Sie den Muskelabbau. Das heißt, dieser Lifestyle-Effekt ist enorm relevant. Das heißt, je bequemer wir unser Leben gestalten, desto höher ist das Risiko. Und gut ist zum Beispiel, einen Hund zu haben. Weil klingt jetzt banal, aber das ist halt einfach so ein Treiber bei schlechtem Wetter auch und im Alltag, dass man mehrmals am Tag mit dem Hund halt rausgeht. Das scheint banal zu sein. Aber wir reden über alte Menschen. Alte Menschen, Vulnerabilität, geringer Bewegungsumfang, hochhaltende Schrittzahl. Und da wird es wirksam. Beim Hörer um 40 wird es nicht wirksam, aber eben bei einem Hörer über 75. Und wenn die noch rüstig genug sind, einen kleinen Hund zu haben, der sie rausführt, dann ist das zum Beispiel produktiv. Also Schrittzahl im Auge zu behalten, ist nicht banal, ist für einen alten Menschen ein legitimes Ziel, wo eben auch Technologie, Wearables, Smartphones auch mal sinnvoll sein können. Also dieser Lifestyle-Effekt ist wichtig.
Das Thema Inflammation, das ist ja so, dass Sie gerade gesagt haben, dass natürlich schon eine akute Entzündung, klassischerweise die Pneumonie oder der Harnwegsinfekt, dass diese Inflammation da so eine akute Verschlechterung erklären kann. Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, geht man auch davon aus, dass es so einen chronischen inflammatorischen Prozess gibt grundsätzlich?
Den gibt's, und das sind so alles so Mechanismen des Alterns, also des biologischen Alterns, die wir gerade beginnen zu verstehen. Und da hat man einfach individuell bedingt durch Faktoren, die man gar nicht so genau interpretieren kann, hat der eine ein etwas erhöhtes inflammatorisches Niveau und der andere nicht. Und der ein erhöhtes inflammatorisches Niveau hat, wir reden da über ein CRP, das vielleicht zwischen 1,5 und 3 liegt, also sehr niedrig. Aber wenn Sie das dauerhaft haben, haben Sie einen zusätzlichen katabolen Effekt. Das heißt, über die Zeit, wir reden da über Jahre, rutschen Sie einfach steiler auf dieser Tangente unten Richtung muskuläre Dysfunktionalität. Aber ich würde darauf mal nur bedingt achten. Da müssen Sie über Lebensstil arbeiten. Was erstaunlich ist, dass man tatsächlich, das ist nicht so banal, wie es jetzt klingt, ausnahmsweise, wenn Sie sich recht fettreich ernähren und mit gesättigten Fettsäuren, können Sie das treiben. Also Sie können durch bestimmte Ernährungsfaktoren diese niedrigschwelligen entzündlichen Vorgänge anheizen und können dann nochmal negative Effekte setzen. Und umgekehrt, wenn Sie sich gesund ernähren, zum Beispiel mediterran, auch wenn es tausendmal gesagt ist, ja, dennoch ist es nicht schlecht, können Sie dieses Inflammationsniveau etwas runterziehen. Also generelles Altern hat natürlich auch mit Muskelaltern zu tun und diese Diätformen oder auch Genussmittel sind halt entweder produktiv oder negativ, auch bezüglich der muskulären Entwicklung.
Jetzt ist ja so, dass wir Ärztinnen und Ärzte immer gerne alles messen wollen und gerne schwarz auf weiß unsere Werte haben möchten. Ich würde Sie gerne fragen, wie das mit der Diagnostik der Sarkopenie aussieht. Gibt es operative Verfahren, die uns da helfen können? Gibt es Scores? Gibt es Messverfahren? Oder ist es tatsächlich der klinische Eindruck, der uns schon zeigen kann, dass eine Sarkopenie vorliegt?
Ja, also es ist definitiv so, dass man für die Identifikation eines Patienten schon die Anamnese nutzen sollte und auch die tägliche Beobachtung. Aber wenn man dann eine Diagnose stellen will, kommt man an Messungen eigentlich nicht vorbei. Aber man sollte das immer noch praxisnah gestalten. Das empfehle ich auch der Klinik. Also das Kernspinnen ist nicht die erste Wahl, um jetzt die Muskelmasse zu bestimmen oder die Muskelqualität, was man in Studien machen kann und was auch sinnvoll ist. Es geht nämlich nicht nur um die Masse, sondern es geht um die Qualität des Muskels. Weil wie hoch ist der Kollagenanteil, wie hoch ist der Fettanteil? Und das verschiebt sich halt auch im Alter. Also das ist alles andere als banal. Deswegen bleiben Sie bei der Funktion, messen Sie Handgriff oder die Aufstehbewegung. Also dann sagt man, gibt es zwei verschiedene Tests. Entweder macht man 5-mal aufstehen, stoppt die Zeit. Oder man macht einem wirklich nach Protokoll eine Handkraftmessung. Entweder mit einem Ballon oder einfach mit dem klassischen Jamar-Handkraftmesser, wo man gegen einen Metallgriff zieht. Und das sind eigentlich die zwei Klassiker, die man nimmt. Und ergänzt wird das einfach durch eine Ganggeschwindigkeitsbestimmung. Da hat man eine 5-Meter-Strecke und stoppt es einfach Start, Ende. Wenn man es ganz richtig machen will, das ist aber nicht so einfach, weil man dann einen langen Gang braucht, lässt man die einen Meter vorher anlaufen und einen Meter danach stoppen. Dann hat man auch noch einen dritten Parameter und dann sind Sie perfekt. Aber ganz ehrlich, wenn Sie wenig Zeit haben, machen Sie entweder die Handkraft oder den Aufstehtest und dann haben Sie schon einen verdammt guten Anhalt, wo Ihr Patient steht. Vor allem, wenn Sie das mit einer typischen Anamnese verbinden und dann haben Sie auch schon eine Therapieindikation. Da hätte ich keine Zeit.
Jetzt nur aus Interesse gefragt, Sie haben gerade schon gesagt, das MRT ist natürlich nicht die Diagnostik der ersten Wahl, weil natürlich auch viel zu aufwendig und zu teuer. Aber gibt es noch andere Messverfahren? Ich denke da an diese Körper- oder Body-Kompositions-Messverfahren, die es da so gibt. Ist das irgendwas, was sinnvoll ist aus Ihrer Sicht? Oder?
Also da kann man 50-50 Antworten kriegen, wenn man Kollegen fällt. Auch aus der Szene. Also die Bioimpedanzmessung funktioniert nur, wenn sie in chronischen Zuständen messen. Also es müssen Menschen sein, die haben einen stabilen Flüssigkeitshaushalt, die haben keine dramatischen Veränderungen ihrer Körperzusammensetzung in der letzten Zeit. Wenn sie also eher so einen super guten chronischen Zustand haben, dann können sie da eine Abschätzung bekommen. Aber exakt ist das nicht. Es ist ein Behelf. Also man kann die Bioimpedanzanalyse, die ja übrigens auch auf den Körperwagen eingesetzt wird. Also wenn Sie Fettwagen haben und man kann sich ja dagegen fast nicht mehr wehren, haben Sie die Technik. Nur die ist nicht präzise genug, um damit zu arbeiten. Das ist dann allenfalls tauglich für den intraindividuellen Verlauf. Also eine gewisse Skepsis, wenn Sie was investieren wollen in ein wirklich gutes Gerät, da gibt es ja auch sehr seriöse Hersteller, dann kann man mit der Bioimpedanzanalyse vor allem dann arbeiten, wenn man Entwicklungen sehen will. Aber ich persönlich, ich bin eher der Fan mit der Funktion, weil das ist das, auf was es ankommt. Und die anderen Dinge sind indirekte Parameter.
Ja.
Wenn Sie, es gibt eine Ausnahme für die Onkologen, die vielleicht auch zuhören, oder für Kollegen, die Tumorpatienten behandeln, da ist es mittlerweile in vor allem in den USA und Kanada so, dass es da Protokolle gibt für die CTs. Und zwar, wenn Sie praktisch Oberbauch-CTs fahren in der Höhe von L3, dann gibt es da Rechnungsprotokolle, wo Sie praktisch mit der Rückenmuskulatur das rechnen können. Aber da haben Sie sowieso ein Routine-CT aufgrund des Staging. Und da kann man sehr gut mit diesen Berechnungen dann auch eine Gefährdung für Chemotherapie-Komplikationen und Outcomes erlangen. Also das ist aber ein sehr spezieller Fall, das ist jetzt nicht die ganze Hörerschaft, aber für onkologische Patienten hat sich das in manchen Zentren schon als wichtiger Kofaktor für die Abschätzung von Therapieschwere und Prognose entwickelt. Gibt es einige Arbeiten dazu. Aber sonst haben wir es mit den Bildgebungen im Augenblick nicht so sehr.
Professor Bauer, lassen Sie uns über Therapie sprechen. Sie haben gerade schon einige wichtige Worte über die Prävention verloren, aber angenommen, das Kind ist in den Brunnen gefallen und wir haben einen Patienten mit einer Sarkopenie auf Station liegen oder in unserer ambulanten Behandlung. Was können wir machen? Was können wir unseren Patienten anbieten? Gibt es medikamentöse Behandlungsansätze? Welche Interventionen sind hilfreich?
Also es ist leider so, dass der Hund da nicht mehr hilft. Also wir haben ja gesagt, in der Prävention ist diese Ganggeschwindigkeit zumindest mal ein Ansatz, um einen gewissen Lifestyle-Effekt zu setzen. Das ist vollkommen unzureichend bei jemandem, der bereits messbare Einbußen hat, in der Aufstehbewegung zum Beispiel. Da müssen Sie trainieren. Da müssen Sie einfach genau die Bewegung auch trainieren, die scheitert. Wenn Sie keine Geräte haben, müssen Sie die Bewegungen, die beansprucht werden, in der Klinik, das ist ja auch der Standard, müssen Sie einfach hart trainieren. Sie müssen die Leute auch wirklich fordern. Und da habe ich immer das Gefühl, dass die Standardphysiotherapie zwar die Bewegung trainiert im Krankenhaus, also Bewegungsabläufe, bestimmte Grundfunktionen, aber dass sie die Leistungsschwellen bei unseren stationären Patienten praktisch nicht auslodet. Das ist wichtig, weil da müssen wir hin. Wir müssen praktisch sportmedizinische Ansätze oder sportwissenschaftliche Ansätze mit integrieren in die Behandlung durch Physiotherapeuten oder ergänzen physiotherapeutische Settings durch sportwissenschaftliche Beratung. Wir müssen praktisch diese Trainingsschwellen erhöhen. Das klingt jetzt etwas schräg, aber das funktioniert. Es gibt da gute Arbeiten dazu. Das heißt, wenn Sie können, dann werden Sie die auch mit Geräten trainieren, wenn Sie das körperlich schaffen. Aber das Ziel bleibt das gleiche. Ob Sie jetzt jemanden vors Bett stellen, also praktisch aus dem Bett heraus, wieder ins Bett, wieder raus, so fängt man ja an. Das darf man nicht unterschätzen. Und dann geht es zur Bewegung. Und dann geht es zum Treppensteigen. Aber das muss man optimieren. Und man muss auch die Muskelgruppen fokussieren, die das größte Defizit, aber auch die größte Bedeutung haben. Und da würde ich mir manchmal wünschen, dass wenn das vom Gesamtbild her zu verantworten ist, dass wir unsere Patienten härter trainieren. Das geht wirklich. Also die Spanier haben uns das vorgemacht. Nicht jede Studie ist ohne Kritik. Aber die haben praktisch dieses Paradigma auch im JAMA Internal Medicine publiziert und haben eben gezeigt, wir müssen die mehr fordern, dann kriegen wir auch relevante Effekte. Sonst sind wir immer unterschwellig und können eigentlich auch die Nachhaltigkeit von der Intervention nicht sichern. Also Sie müssen richtig was reingeben an Training, dass Sie längerfristig auch Sturzprävention, Selbstständigkeit etc. erhalten. Und da müssen wir noch standardisiert wesentlich besser trainieren. Also es ist tatsächlich Krafttraining, das Sie verbinden, aber immer mit Balancetraining. Sonst haben Sie immer ein Problem. Also nur die Kraft ist zu simpel in der Trainingsfunktion, sondern Sie müssen die Kraft praktisch kombinieren mit komplexen Bewegungsmustern. Dann haben Sie eine optimale Trainingsfunktion für die Folgen der Sarkopenie. Das ist die Basis. Und im Augenblick haben wir kein Medikament, das zugelassen wäre, dass da Effekte zeigt. Aber es sind zahlreiche Medikamente, zu denen es bereits klinische Erfahrungen gibt und Sicherheitsstudien gibt im Augenblick in der Testung. Also da wird einiges kommen und es ist etwas längere Perspektive. Es werden spezifisch entwickelte Medikamente kommen, die eben praktisch die Prävention versuchen oder die Sekundärprävention. Das heißt, dass man diese Vorgänge antagonisiert, die dazu führen, dass die Menschen die Muskelmasse verlieren. Aber das wird noch einige Jahre dauern. Wir werden aber in 5 bis 10 Jahren Medikamente sehen, die schon mit anderen Indikationen auf dem Markt sind und die in neuen Kombinationen tatsächlich muskelgünstige Effekte haben. Das Zweite ist, was man nie vergessen darf, die Patienten müssen sich ausreichend ernähren. Wenn ich keine ausreichende Kalorienzufuhr habe, muss ich über Sarkopenie keinen Gedanken verlieren, weil die habe ich. Also jedes Kaloriendefizit führt zur Sarkopenie. Jedes. Und da müssen Sie erstmal die kalorische Schwelle erreichen, des Bedarfs. Und dann können Sie über die Zusammensetzung der Nahrung nachdenken. Dann werden Sie beim Sarkopenienpatienten immer tendenziell höhere Proteinanteile ansteuern. Zwischen 1,0 und 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht gegenüber 0,8 WHO-Empfehlung, praktisch ein Wert für alle. Das ist kritisch zu sehen bei Patienten. Bei Gesunden kann man darüber diskutieren, da ist es legitim. Aber bei Patienten, wenn man kann, eher etwas höhere Proteinzufuhr. Das ist im Augenblick die traurige, nicht so traurig, aber halt einfach keine einfache Bilanz der therapeutischen Ansätze. Also es bleibt schon eine Arbeit, eine Sarkopenie zu antagonisieren, aber ich kann Ihnen sagen, die meisten Patienten verstehen das und die geben ihr Bestes. Es kommt nur nicht von selbst und nicht mit der Pille.
Als Sie das gerade gesagt haben, habe ich gespürt, wie in mir so die Widerstände hochkamen. Mit der Realität hat das manchmal nichts zu tun. Thema Ernährung, auch wenn ich das so in der Klinik sehe, das ist ja nicht so, dass die Eiweißversorgung oder die Kalorienversorgung jetzt damit mit dem Krankenhausessen klassischerweise abgedeckt wäre. Und 1,2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht, das ist ja schon eine ganz schöne Menge. Da wird man ja wahrscheinlich auch vorübergehend auf Pulver Substitution zurückgreifen müssen, oder?
Also es ist so, prinzipiell das Angebot im Krankenhaus muss immer kalorisch ausreichend sein. Das heißt, Sie haben im Durchschnitt im Tag ein Angebot zwischen 1900 und 2100 Kilokalorien. Also das Angebot ist immer dementsprechend. Also da wird das ist einfach vorgeschrieben, wird erreicht. Das Problem ist die Attraktivität des Angebots. Und natürlich die Umgebungssituation und die Krankheitssituation. Da haben Sie vollkommen recht. Und Achtung, es ist nicht einfach, die Politik dahin zu bringen, dass sie da Geld reingibt. Wir sind da seit vielen Jahren dran, weil wir sagen, das ist halt auch ein Teil der Behandlung, die Ernährung. Die Politik vermeidet diesen Sektor, aber es ist tatsächlich so, dass man mehr Gehör findet, selbst gegenwärtig, als noch vor einigen Jahren. Und da muss halt ein Invest hin, dass man das stärker fokussiert. Nicht nur die Erfassung von Ernährungsdefiziten, sondern auch die Behandlung von Ernährungsdefiziten. Im Augenblick war das in Deutschland die letzten 20 Jahre einfach kein wirklich qualitatives Kriterium für gute Versorgung. Das wurde wirklich ausgeblendet. Also es war einfach kein Prüfkriterium. Und da könnte man viel bewegen. Ein bisschen Offenheit gibt es, aber Sie haben natürlich recht. Es ist aber immer die zweite bis dritte Wahl ein Pülverchen oder ein Drink, weil das ist nicht Ihr Gourmet-Essen. Das ist kein attraktives Essen. Das ist so wie eine bittere Pille. Das ist wie ein Antibiotikum. Weil das ist immer gleich und wenn es warm wird, schmeckt es metallisch, bitter. Das sind die Drinks, die sind festgelegt, diese proteinreichen Drinks sind auf EU-Ebene reguliert bezüglich der Inhaltsstoffe. Das heißt, wenn Sie es auch gut machen wollen, müssen Sie sich überlegen, habe ich wohlschmeckende, energiedichte und proteinreiche Nahrungsmittel, zum Beispiel Sahnejoghurt, schmeckt mir persönlich besser als ein Drink. Also Sie müssten auch mit natürlichen Geschmackselementen, die scheinbar ungesund sind, in dem Fall arbeiten. Da kann man weit kommen mit diesen Zwischenmahlzeiten. Also es ist nicht gleich mehr, es ist ein bisschen kreatives Engagement, aber es ist nicht gleich der Griff zur Nuckelflasche von Supplementen. Das ist nicht einfach, Supplemente sinnvoll einzusetzen, weil das müssen Sie praktisch predigen. Dass sonst bleiben Sie so tief mit dem, was da konsumiert wird, dass es keine Effekte hat. Mit dem Training haben Sie teilweise recht. Aber es ist tatsächlich so, dass wir in Deutschland erfreulicherweise eigentlich im europäischen Vergleich tatsächlich sehr viele geriatrische Einrichtungen haben. Also wir haben sehr viel Angebot in der Geriatrie und die am schwersten betroffenen Patienten, die aber noch Potenzial haben, die sollten eigentlich in der Geriatrie mit diesen Zielsetzungen versorgt werden. Nach einer Herzinsuffizienz, mit einer Herzinsuffizienz, Pneumonie etc. Und dort sollten diese Prinzipien Widerhall finden. Dann haben wir ja für eine Hochrisikogruppe zumindest mal ein Angebot und die Rehabilitation soll ja gestärkt werden nach verschiedenen Forderungen des Ärztetags etc., auch der Sachverständigenkommission des aktuellen Bundesgesundheitsministers. Und dann schaffen Sie mit dem Angebot Akutgeriatrie und Rehabilitation für die besonders gefährdeten Patienten zumindest ein Angebot, in dem solche Prinzipien umgesetzt werden können. Also das wäre eine nicht ganz unrealistische Vorgehensweise. Nicht für alle Fälle, vor allem nicht für die Ambulanten. Das ist ein Riesenproblem. Aber wir versuchen natürlich, alle möglichen Einrichtungen zu motivieren, ein Angebot zu schaffen. Vereine, Seniorenzentren etc., die da in dieser Primär- und Sekundärprävention adäquate Trainingsprogramme anbieten.
Wenn wir jetzt nochmal das Konzept der Sarkopenie uns anschauen und einfach nochmal so einen Strich unter das, was Sie gerade gesagt haben, machen, wie würden Sie sich die Stationsausstattung oder die Struktur der Stationen so in Deutschland eigentlich wünschen? Was müsste man optimieren aus Ihrer Sicht?
Na, ich glaube, wir müssen die Physiotherapie akademisieren. Also das ist jetzt sehr politisch. Aber man müsste praktisch, die Wissenschaftlichkeit müsste überall Einzug halten, dass man sagt, genauso wie wenn ich eine Tablette einsetze, welchen Effekt kann ich erwarten? Und das müsste praktisch auch mit Bewegung so sein. Also wir müssten Bewegung so verordnen können, so präzise, welches Trainingsprofil für welchen Patienten, mit welcher Erwartungshaltung. Und da möchten wir dran weiterarbeiten. Das heißt, ich möchte gerne von diesen Prinzipien durchdrungene Therapeuten auf Stationen haben, die eine Ausstattung haben. Das heißt, wenn ich einen hohen Anteil von stationären älteren Patienten behandle, brauche ich vielleicht auch einen Trainingsraum auf Station mit einem zumindest beschränkten Angebot an Maschinen. Das ist wirklich so, um eben diese adäquate Trainingsversorgung zu gewährleisten. Man kann aber auch mit Theraband und Ähnlichem gute Effekte erzielen. Aber warum nicht? Das ist zwar Low-Tech, aber warum denn nicht ein Trainingsangebot schaffen in einem Raum auf Station, wenn wir doch eine unglaubliche Altersentwicklung unter den stationären Patienten die nächsten Jahre sehen werden? Wir sind doch erst am Anfang. Es werden unglaublich viele alte Patienten stationär sein. Die Frage ist, wie lange ist die Verweildauer, um solche Programme umzusetzen? Aber ich kann Ihnen sagen, jeder Tag zählt. Jeder. Also da ließ es sich schon was machen. Gute Therapeuten, sportwissenschaftliche Erkenntnisse umsetzen plus Trainingsoptionen, moderne Geräte und dann ambulante Programme digitalisiert, die Patienten monitoren und auch coachen, adäquat bezogen auf ihren Leistungszustand, möglicherweise über Telekommunikation modifiziert. Das wäre das Angebot, das wir die nächsten 5 Jahre so entwickeln sollten, dass es eine Routine wird. Also Sie lernen, wenn Sie gehen, akut oder auch aus der Reha, den Umgang mit Tools, die sie praktisch beraten, ob sie richtig unterwegs sind, auch jenseits der Entlassung. Weil sie haben schon gesagt, wir kriegen das nicht hin. Wir haben die Therapeuten ambulant nicht, die Vergütung nicht. Und dass die Leute versorgt werden mit Trainingsgeräten, aber auch dann mit elektronischen Tools, die sie beraten, die sie motivieren, vielleicht auch sozial vernetzen, damit die sich gegenseitig anhalten, mehr zu tun. Also das würde ich sagen, ist nicht ganz unrealistisch. Das testen wir auch schon in GBA-Projekten, solche Ansätze.
Als ich das Kapitel Sarkopenie in Ihrem Buch gelesen habe, bin ich über einen Begriff gestolpert, der mir nicht geläufig war, und das war der Begriff der Sarkopenen Adipositas. Ja. Das würde ich gerne zum Schluss nochmal ansprechen. Was verbirgt sich dahinter?
Also das ist eine ganz schwierige Begrifflichkeit. Das ist, da weiß man eben nicht hundertprozentig, wie sich das wechselseitig durchdringt. Das sind zwei Syndrome parallel. Zum einen die Sarkopenie, die trifft auf einen adipösen Patienten. Also da hat man das Problem, wenig Muskelmasse und noch viel zu viel Gewicht. Das heißt, rein theoretisch müsste das das schlechteste Outcome sein bezüglich Stürze, Bewegung etc. Und man beschäftigt sich besonders damit, weil man eben untersuchen will, wie sich das gegenseitig bedingt. Fördert die Adipositas durch bestimmte Mediatoren, Inflammationsvorgänge eben die Entstehung der Sarkopenie. Also das ist aber im Augenblick wirklich gegenwärtig noch Teil der Forschung, um das richtig einordnen zu können. Prinzipiell bleibt es bei den gleichen Maßnahmen eher trainieren als Gewicht abnehmen. Das ist noch eine wichtige Botschaft. Wenn Sie also einen älteren Patienten haben, der adipös ist und der sich schlecht bewegt, Achtung, wenn Sie da mit der Gewichtsreduktion beginnen, haben Sie ein hohes Risiko, dass die niedrige Muskelmasse noch mal niedriger wird und er eher noch ein höheres Risiko für Immobilität und Sturz hat. Das heißt, Sie müssen um jeden Preis in dieser Population auch versuchen, primär zu trainieren. Und wenn Sie gut trainieren können, wenn der auf einem guten Weg ist, dann beginnen Sie vielleicht mit einer niedrigschwelligen Reduktionskost. Also im Alter Vorsicht mit Reduktionsdiäten, weil wenn eben die Muskelmasse niedrig ist, es geht definitiv wieder die Muskelmasse erst noch runter, manchmal schneller eben als das Fettgewebe. Deswegen spezielles Forschungsthema, aber da müssen wir noch ein bisschen mehr lernen dazu.
Ja, vielen Dank, dass Sie da auch noch auf dieses Thema eingegangen sind. Ich würde gerne zum Schluss kommen. Es gibt ein paar Aspekte, die mir im Kopf geblieben sind, insbesondere im Kopf geblieben sind, die Bedeutung der Prävention. Wenn das Kind erst einmal in den Brunnen gefallen ist, ist es sehr schwierig, da wieder rauszukommen. Das heißt, das Thema Bewegung, das Thema Muskeltraining, das ist etwas, was wir unbedingt anpacken müssen. Es gibt ein paar Medikamente, die wahrscheinlich auf den Markt kommen werden, haben Sie gesagt. Aber ja, das ist, wie gesagt, für den Fall, dass die präventiven Maßnahmen nicht gegriffen haben. Und das Thema Ernährung, das ist mir auch noch im Kopf geblieben, wie wichtig das wäre, insbesondere im Krankenhaussetting dafür zu sorgen, dass unsere Patientinnen und Patienten vernünftig versorgt werden mit Kalorien und Eiweiß. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, Professor Bauer, für das Gespräch mit Ihnen. Und es hat mir großen Spaß gemacht, weil ich das für ein hochrelevantes Thema halte. Jeden Tag stehe ich vor solchen Patienten, über die wir gerade gesprochen haben. Und ich bin mir sicher, dass es unseren Hörerinnen und Hörern genauso geht.
Ja, vielen Dank, dass Sie sich des Themas angenommen haben. Es war auch für mich ein Vergnügen. Danke.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.